Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, es ist Montagmorgen, kurz nach neun. Die Nacht war für uns sehr kurz, denn die Spatzen haben am Sonntagabend, gestern Abend gespielt und leider den Auftakt verloren, 1:3 beim SVW in Wiesbaden. Besonders kurz war die Nacht für Nadine, denn für dich hieß es irgendwie gegen Mitternacht nach Hause fahren und entsprechend spät bist du hier in Ulm angekommen. Das war ein ganz bitterer Abend gestern, vor allen Dingen, wir haben es ja auch so getitelt online und auch bei uns in der Zeitung, weil sich Joe Reichert verletzt hat, gell? Was hast du noch mitbekommen? Wie geht's ihm? Was hast du für aktuelle Infos?
Ja, ich glaube, wie du sagst, bevor wir über Sportliche sprechen, müssen wir natürlich über diese große Schockszene, die sich da in der 66. Minute abgespielt hat, reden. Ja, was ich im Moment weiß, ist quasi der Stand von gestern Abend. Da hieß es, man überlegt, ob Joe Reichert in Wiesbaden in der Klinik bleibt, um dort dann eben gleich behandelt zu werden und auch eventuell relativ schnell eine Diagnose zu bekommen.
Verletzt hat er sich und das war ja offensichtlich am rechten Knie.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe das während dem Spiel, also ich war ja im Stadion, gar nicht so richtig gesehen. Es war ein Zweikampf mit Moritz Flotho und in der Rückwärtsbewegung geht Joe Reichert zu Boden und man hat dann relativ schnell gesehen, dass es doch eine größere Verletzung sein muss. Er blieb am Boden liegen und auch seine Mitspieler kamen relativ schnell zu ihm.
Ja, und irgendwann wurde sogar die Trage auf das Feld gebracht und spätestens dann war klar, okay, das ist jetzt wirklich ernst. Ne?
Also wenn Joe Reichert nicht selbstständig den Platz verlassen kann, dann weiß man, okay, da muss richtig was schiefgegangen sein. Er wurde dann auf der Trage abtransportiert und man hat es quasi von der Pressetribüne aus gesehen. Also er wurde einmal übers Feld getragen in den Spielertunnel rein und hat sich da auch so das Trikot übers Gesicht gezogen. Also wollte dann wahrscheinlich auch nicht, dass alle Welt sieht, wie er da gerade vor Schmerzen auch leidet.
Bei Robert Lechleider hat man es auch gesehen. Also er hat sich mit den Händen ins Gesicht gefasst, über den Mund gefasst, hat den Kopf geschüttelt. Er sah ziemlich schockiert aus. Wie war das denn in der Mixed Zone? Hat es da noch die Spieler auch noch belastet?
Ja, also ganz generell kann man sagen, war die Stimmung gestern natürlich sehr, sehr niedergeschlagen. Also zum einen natürlich wegen des vergeigten sportlichen Auftaktes, aber zum anderen auch wegen der Verletzung von Joe. Ich hatte dann die Möglichkeit, noch mit Christian Ortag zu sprechen. Die beiden kennen sich ja auch sehr, sehr gut. Und er hat natürlich auch gesagt, ja, das tut menschlich unfassbar weh, wenn man da einen Freund, Mitspieler auf dem Boden liegen sieht und zwar noch keine genaue Diagnose hat, aber natürlich weiß, das braucht schon sehr, sehr viel Glück, dass da nicht Schlimmeres passiert ist. Und was ich vielleicht aus dem Mixzone noch erzählen kann, das ist ja je nachdem, wie die Infrastruktur im Stadion ist, so ein bisschen unterschiedlich. Jetzt in Wien-Wiesbaden ist es so, dass man quasi tatsächlich im Spielertunnel steht als Journalist, Journalistin und dann kommen die Spieler rein, laufen an einem vorbei in die Kabinen und da hat man eben mitbekommen, anders als es, glaube ich, im TV gesagt wurde, also Joe Reichert wurde tatsächlich nach dem Spiel nicht direkt in die Klinik gebracht. Er lag noch mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden in der Kabine, wurde dort von den Ulmer Physiotherapeuten behandelt. Es war leider kein Mannschaftsarzt der Ulmer dabei. Das ist in der dritten Liga, anders als in der zweiten Liga, tatsächlich keine Pflicht, dass ein Arzt auf der Bank sitzen muss. Und dann hat man halt den Mannschaftsarzt vom SVW in Wiesbaden zu Rate gezogen, der dann auch sich das angeschaut hat und natürlich auch mit seinen Kontakten weiterhelfen kann. Also weil ja dann doch sich relativ schnell abgezeichnet hat, dass Joe Reichert wohl tatsächlich in Wiesbaden bleiben soll.
Ja, jetzt muss man mal sehen, wie die Diagnose ausfällt, was man feststellt. Aber du hast es erwähnt, man darf davon ausgehen, dass es sich um eine ernstere Verletzung handelt und er womöglich länger ausfallen wird. Was wiederum bedeutet, dass die Spatzen ein Problem haben.
Ja, ein sehr, sehr großes auf jeden Fall. Also selbst wenn in Anführungszeichen nur der Meniskus zum Beispiel gerissen wäre, was der Joe Reichert ja schon mal als Verletzung hatte vor knapp einem Jahr, dauert es mindestens 2 bis 3 Monate, bis er da wieder auf dem Platz zurückkehren kann. Und ich glaube, wenn man…
Das wird man nehmen.
Ja, das wäre wahrscheinlich noch der beste Fall. Und wenn man dann jetzt ins Sportliche überleitet und schaut, welche großen Probleme dann die Abwehr gestern doch hatte, dann
Stimmt das nicht allzu optimistisch für die kommenden Wochen, ja. Kommen wir zum Spiel. 1:3 verloren. Ich denke, da sind wir uns einig, das war schon ein verdienter Sieg für Wien Wiesbaden. Und wenn man ehrlich ist, er hätte auch durchaus höher ausfallen können.
Absolut. Also da muss man, glaube ich, auch einmal noch ein Lob an Christian Ortag aussprechen als Torhüter.
Absolut.
Der ja nach dem 0:1 Rückstand dann gleich 4-5 Minuten später nochmal eine wirklich glänzende Parade gezeigt hat. Da hätten die Spatzen schon 2-0 zurückliegen können nach knapp einer halben gespielten Stunde.
Ja, ja, und auch ein Dank an den Wiesbadener Stürmer Kaya, der hätte auch noch ein paar Buden mehr machen können.
Ist ja der Drittliga-Torschützenkönig aus der vergangenen Runde gewesen und er hat zumindest gezeigt, dass er sehr gefährlich ist. Und ich glaube, wenn er einen besseren Tag erwischt hätte, ja, dann hätte es auch übel ausgehen können für die Schwarzen gestern, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja,
da waren schon viele Chancen.
Tatsächlich, ja, voll. Und da zu nennen ist natürlich dann auch noch der Elfmeter kurz vor Schluss, den er vergeben hat, wo Jan Boller ja ein bisschen unglücklich im Strafraum den Ball in die Hand bekommt, wird dann natürlich sofort gepfiffen. Ich glaube, die 88. Minute war es. Und ja, Kaya tritt an, vergibt tatsächlich selber, also schließt ein paar Meter neben dem Tor ab.
Mich hat auch besonders erschreckt, ehrlich gesagt, die Dreierkette oder allgemeines Abwehrverhalten der Ulmer. Also die entscheidenden Zweikämpfe hat der SSV fast alle verloren. Da hat mich dann echt überrascht, dass zum Spielende die Zweikampfquote bei 51% lag zugunsten der Ulmer. Aber naja, also es kommt ja dann tatsächlich auch auf die entscheidenden Zweikämpfe drauf an. Da haben sich meiner Meinung nach Geschwindigkeitsdefizite bemerkbar gemacht, gerade bei Lukas Marzak und auch Niklas Kölle. Finde ich, hat offensiv gute Ansätze gezeigt. Aber man hatte manchmal das Gefühl, dass er nicht genau weiß, wann er in die letzte Abwehrkette rücken muss. Und dann war oft eine Lücke auf seiner Seite da, in der Rückwärtsbewegung war zu langsam. Und dann kommen halt solche Situationen zustande, dass da der Gegner zu deutlich, deutlich mehr Chancen kommt als der SSV.
Es war, wie ich fand, wirklich im Vergleich zur Vorbereitung, wo es ja echt einige gute Spiele auch gab. Klar, muss immer sehen, wie bewertet man die tatsächlich, welches Niveau haben dann auch die Testspielgegner, gerade in der Vorbereitung, aber im Vergleich zur Vorbereitung, wo sich die Abwehr doch ja, solide und souverän gezeigt hat, relativ erschreckend.
Ja, muss man sagen. Ja. Jetzt kommt man natürlich besonders schlau daher, wenn man sagt, Liga-Alltag, Wettkampf ist was anderes, aber man hat es einfach gestern wieder gesehen. Ich finde, das ist einfach ein sehr gestandener Drittligist, physisch auch sehr stark, auch mit langen Bällen, Einwürfen operierend. Man hat es beim 1:0 gesehen, langer Ball, Kopfball, Verlängerung oder Zweikampf im Kopfball gewonnen und Tor. Ja, also insgesamt kam mir die Ulmer da doch ein bisschen leichtgewichtig daher gestern. Also nicht robust genug für diesen harten Drittliga-Alltag. Okay, es war auch ein Auswärtsspiel, darf man nicht vergessen. Neu formierte Mannschaft, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber ich finde auch, da gab es einen großen Unterschied zur Vorbereitung.
So gar nicht in den Zweikämpfen richtig drin, nicht so richtig im Pressing drin. Also ich fand es auch ja, überraschend leichtgewichtig, trifft es, glaube ich, ganz gut als Stichwort.
Und nicht nur im Defensivverhalten, sondern auch offensiv. Also hätte André Becker in der vierten Minute keinen Ellenbogen in den Magen bekommen, hätte ich gar nicht mitbekommen, dass er mitspielt. Auch Niklas Castell, den ich an der ersten Episode noch gelobt hatte oder mich gefreut hatte, dass er vermutlich starten wird, hat kaum stattgefunden. Da hat mir dann Elias Löde dann tatsächlich besser gefallen. Ja, ich denke schon, dass Ulm, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, also um auch was Positives zu sagen, wenn sie in Spielen gekommen sind, dann waren sie meiner Meinung nach spielerisch besser. Sie hatten ein gutes Kurzpassspiel, aber die Liga ist eben auch dann robust.
Genau, sie hatten sie sogar über weite Phasen mehr Ballbesitz, wenn ich das richtig beobachtet habe. Also ich fand auch, in Ansätzen war das spielerisch schon wirklich ganz gut. Sieht man auch, dass da Leute drin sind, die spielen und kicken wollen. Aber wie gesagt, am Ende zählt dann zumindest in diesem Spiel, vielleicht auch häufig in der dritten Liga, was anderes.
Das war auch das, was Robert Lechleiter dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel so ein bisschen hervorgehoben hat. Also man muss sagen, die fiel relativ kurz aus, war vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass es eben spät am Abend war und auch der Schock um die Verletzung von Joe Reichert noch irgendwie tief saß. Aber er hat dann auch gesagt, ja, man ist dann ab und zu ins Fußballerische gekommen, hat fußballerische Ansätze gezeigt. Das war dann auch, ich würde sagen, kurz bevor der erste Gegentreffer fiel, somit die beste Phase, die Ulmer gezeigt haben. ja, sie hatten Möglichkeiten da. Lukas Matzak setzt einmal den Ball neben das Tor nach einer Ecke. Lukas Röser dann später, als die Spatzen schon im Rückstand waren, köpft auch einmal. Da rettet der Verteidiger von Wien noch auf der Linie. Möglicherweise hätte das natürlich den Spielverlauf dann gedreht, klar. Aber man hat auch gesehen, dass nach so einem Rückstand sich so eine Mannschaft, die komplett neu formiert ist, natürlich unfassbar schwer tut, auch zurückzufinden.
Das ist aber vielleicht ein guter Stichpunkt. Die Mannschaft ist neu formiert, aber vielleicht müssen noch ein paar weitere neue Gesichter dazukommen. Wo würdet ihr sagen, muss SSV Ulm noch nachlegen vielleicht? Gerade jetzt auch nach der Verletzung von Joe Reichert.
Also ich glaube, die Alternativen sind defensiv in der Innenverteidigung nicht allzu groß, gell?
Ja, also da sehe ich jetzt absolut noch Notwendigkeit. Wir haben, er kam ja dann auch rein mit Sadin Djonofrosanin, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, ja, noch ein Verteidiger in der Hinterhand. Das war dann aber auch der einzige Innenverteidiger auf der Bank gestern.
Julian Etze war gar nicht im Kader, oder?
Der war nicht im Kader, 19 Jahre alt, spielt ja auch seine erste Profisaison jetzt mit den Spatzen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Joe Reichert länger ausfällt, dann ja, sind die Alternativen natürlich eigentlich nicht gegeben.
Ja, und mit Joe Reichert würde ja gute Besserung von uns allen an dieser Stelle an ihn, und wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und er ganz, ganz bald wieder fit ist. Ohne ihn würde natürlich auch viel Erfahrung und Leadership wegfallen. Ja, also das zu kompensieren wird nicht so einfach sein.
Ja, genau. Ich würde aber vielleicht sogar noch in den Raum werfen, dass man vorne vielleicht doch nochmal aktiv wird. Also wir haben jetzt Paul-Philipp Besong noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht trainieren sehen, muss ich zugeben. Aber man hat auch gesehen, dass mit Lukas Röser und André Becker zwei Stürmer da vorne drin stehen, die jetzt beide nicht für ihre Geschwindigkeit bekannt sind. Das würde sich vielleicht auch noch lohnen, vielleicht sich da
zu verstärken, da nochmal.
Vielleicht da zu verstärken, ja. Genau.
Ja, vielleicht dazu noch zwei Sätze. Bei der Pressekonferenz vorm Spieltag, die es ja immer gibt, da war jetzt vor dem Auftaktspiel auch Geschäftsführer Markus Thiele anwesend. Er wurde dann auch nach der Kaderplanung gefragt und er meinte auch, also man würde weitere Nachverpflichtungen jetzt nicht abhängig vom Saisonstart machen. Es gibt ein, zwei, drei Überlegungen, die sie sowieso noch haben. Je nachdem, wenn sich die ergeben, dann würde man da auch einen Puffer haben finanziell, um die zu tätigen. Da werden sich die Verantwortlichen diese Woche doch nochmal relativ intensiv damit auseinandersetzen.
Ja, und dann wahrscheinlich ihr Hauptaugenmerk erstmal auf die Defensive richten, weil da besteht natürlich der Handlungsbedarf erstmal, aber ich gebe Elias recht, also vorne fehlt es vielleicht, wir wollen nicht zu früh irgendwie den Stab brechen, aber doch an Typen, die wirklich Tempo mitbringen, so richtig. Also da sehe ich jetzt noch niemanden, zumindest von denen, die bislang schon mal gespielt haben.
Genau, und so ein Spieler, Elias hat es angesprochen, soll ja Paul-Philipp Besong sein, hatte aber in seiner Zeit in Dortmund auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also das ist auch so ein bisschen eine Verpflichtung mit einem gewissen, ja, Risiko will ich jetzt nicht sagen, aber schon ein bisschen, man spekuliert ein bisschen.
Ich denke, so Leute wie André Becker, der sah in der Tat gestern nicht so glücklich aus, hat sicher keinen allzu guten Start erwischt, aber solche Spieler können schon auch noch wichtig werden im Laufe der Saison. Das ist jemand, der Erfahrung mitbringt, der robust ist, der Bälle halten kann, also ein Spielertyp, den man sicherlich gut gebrauchen kann, aber es braucht daneben vielleicht auch noch den einen oder anderen mit anderen Skills.
Ja, gestern, wir sind uns einig, kein guter Auftritt und hat sich dann auch in der Notengebung niedergeschlagen, die wir nach so einem Spiel auch immer vornehmen.
Genau, ja. Dann gibt es dann auch mal eine 5, auch wenn das vielleicht hart ausschauen mag. Aber Ähnliches galt gestern für Lukas Matzak, der keinen guten Tag erwischt hat und manchmal nicht so gut aussah, sich ausspielen, überlaufen ließ. Wobei ich bei ihm auch sagen würde, er wurde auch manchmal ein Stück weit alleine gelassen. Da taten sich vor ihm doch große Lücken auf. Aber ja, dann gibt es dann auch mal schlechte Noten. Wir müssen dann auch dann so ehrlich sein. Aber wie immer bei dieser Einzelkritik und bei der Notenvergabe, man kann sich darüber streiten. Da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Wir sind uns da selbst ja auch nicht immer ganz genau einig.
In einigen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fanlagern, weiß nicht, ob man so bezeichnen kann, wird es auch schon sehr, sehr schwarz gemalt für die Aussichten auf die Saison. Also von unterirdisch über, ja, was war denn das für eine Kaderzusammenstellung, war da in den sozialen Medien zu lesen. ich glaube, wir sind uns mutmaßlich einig, widersprecht mir, aber klar, die Auftaktpartie war wirklich keine Glanzleistung, war ein Fehlstart. Und trotzdem muss man sagen, war es jetzt halt ein Spiel.
Absolut, das finde ich auch. Jetzt darüber, über diesen Teamstab zu sprechen, viel zu früh. Die Mannschaft befindet sich in einem großen Umbruch, musste gestern mit Joe Reichert wirklich echt einen Schock verkraften. Also ich finde auch, das ist viel zu früh. Es wird sehr schwer werden, aber es kommen weitere Spiele. Ich glaube, dass schauen wir mal, wie das kommende Heimspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue läuft und dann das Auswärtsspiel in Duisburg.
Und ich denke, man sieht da auch ganz gut, dass die Fanlager auf Social Media sich unterscheiden von dem Fanlager, das dann im Stadion ist. Gestern, und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, wurde der SSV sehr, sehr stark unterstützt. Über das ganze Spiel über waren die SSV-Fans tonangebend, auch nach dem 0:2. Und ich fand auch die Aktion sehr, sehr schön, dass sie auch noch einen Banner ausgerollt haben und den Betroffenen des Zugunglücks in Rietingen gedacht haben. Von dem her war das auf jeden Fall eine Note 1.
800 Fans aus Ulm am späten Sonntagabend in Wiesbaden, das ist schon eine tolle Geschichte. Und wie du sagst, man hat sie auch sehr, sehr gut über die TV-Lautsprecher hören können.
Ja, absolut hervorhebenswert und vielleicht noch dazu, ich weiß nicht, ob man es im TV gesehen hat, aber anfangs war tatsächlich die organisierte Fanszene noch nicht im Stadion. Ich habe dann im Stadion vom Pressesprecher erfahren, dass es wohl Probleme beim Einlass gibt. Da wird ja das Material immer sehr, sehr genau kontrolliert und da herrschte wohl Uneinigkeit mit dem Ordnungsdienst und das hat dann, ja, ich glaube, fast eine halbe Stunde gedauert, bis dann auch die organisierte Szene da war. Und ja, ab da war es dann nochmal ein Tick lautstärker im Block.
Genau, machen wir einen Haken hinter dieses Spiel. Die organisierte Fanszene wird auch gegen Aue wieder dabei sein und noch viele, viele mehr. Sind ja weit mehr als 5000 Dauerkarten für die Heimspiele verkauft. Also gegen Erzgebirge Aue am kommenden Samstag wird die Unterstützung wieder groß sein, ganz bestimmt. Und vielleicht bringt er am Ende dann auch ein besseres Ergebnis raus.
Ja, und wir werden natürlich intensiv verfolgen, wie es um Joe Reichert steht, werden da auch berichten. Also klickt gerne auf swp.de rein. Da wird es auf jeden Fall auch im Laufe des Tages noch Updates geben.
Wir freuen uns.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf swp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.